Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Meine lieben Freunde da draußen, heute mal kein Videospiel, sondern endlich wieder ein Filmpodcast mit dem wunderbaren Christoph von Filmstarts. Hallo Christoph.
Hallo Sebastian.
Und endlich auch wieder mit einem Videospielfilm. Wir haben ja immer wieder mal für unsere 10-Dollar-Bäcker so Filmgoodies, wo wir über Kinofilme ohne konkreten Filmbezug sprechen. Jetzt gibt's endlich mal wieder eine Videospielverfilmung. Und natürlich habe ich mir erquengelt oder vielleicht auch ein bisschen soufflieren lassen, den Takeshi Miike-Film zur Yakuza-Spielerei, besser gesagt zum ersten Teil. Der heißt, die Spielerei heißt in Japan immer Ryo Kagotoku, also übersetzt Like a Dragon. Und so heißt dann auch der Film von 2007. Den besprechen wir genauso wie das 2006er Kurzfilm-Prequel-Ding. Toll. Ich habe richtig Spaß, drüber zu sprechen und ich weiß gar nicht mehr
ja,
so richtig.
Ja, das merkt man. Du bist viel zu schnell, Junge. Wir müssen erstmal das übliche Banter machen.
Ach so.
Jetzt hast du hier als André-Ersatz schon direkt am Anfang erstmal viel zu, ja genau, versagt. Ich habe es gerade verschluckt, das Wort. Ich wollte das so nicht so oft nicht.
Ausgezeichnet.
Es liegt ja auch alles nicht an dir, aber aus meiner Perspektive jetzt, ja. Also immer, wenn wir einen neuen Podcast aufnehmen, mit euch, diesmal war es ja besonders lange her, ich glaube Monate. Also ich glaube, es ist die längste Pause ever, die dieses Format hatte. Und dann nutze ich das immer, um bei euch im Forum mal zu schauen, was da seit der letzten Folge geschrieben wurde. Und das ist in der Regel super, um sich zu motivieren, weil alle finden André und mich ganz toll. Nicht unbedingt die Filme, die wir besprechen, sondern eher so unsere Chemie. Also so ein bisschen so trockenen Humor und so, ne?
Ja.
Und diesmal war das anders, weil erstmal wurde bei eurer Hörerumfrage irgendwie rausgefunden, dass der Filmpodcast eins der, wie genau heißt das? Von den Formaten ist, die man nicht mehr braucht.
Das hast du jetzt selber so eingeordnet, ja?
Aber meine Theorie, weil du das ja gerade schon gesagt hast, ist ja, dadurch, dass unser Podcast überhaupt nicht erschienen ist, aber ihr dieses komische Amateurfilm, Leute unterhalten sich im Feierabend über irgendwas, neu gegründet habt für die 10-Euro-Leute, bin ich eh selbst, weil ich bin ein bisschen von mir selbst eingenommen, bin ich der festen Überzeugung, dass dafür eigentlich abgestimmt wurde.
Dass du sozusagen geschasst wurdest, dass wir dich durch was Besseres ersetzt haben, dass wir dich nicht mehr brauchen.
Nee, durch was Schlechteres und deshalb wurde das neue Format zu den brauchen wir nicht Formaten gewählt.
Ah ja, ja. Also das, ja.
Und dann die Reaktion darauf ist, André geht auf Weltreise und hat hinterher keine Zeit und schickt hier seinen Stellvertreter.
Ja, ja. Genau so ist es, liebes Ego von Christoph. Genau so ist es. Ungerechtigkeiten überall, die ganze Autobahn voller Geisterfahrer.
Ja, aber weil mir auch gleichzeitig vorgeworfen wurde, dass ich immer keine Lust habe, die Filme zu gucken, was natürlich schon harter Vorwurf ist für mich, der 900 Filme im Jahr guckt, und zwar freiwillig. Es stimmt aber so ein bisschen, weil eine Sache, die ich halt überhaupt nicht mag, ist, Filme doppelt zu gucken, weil dann kann ich bei Letterboxd keine neuen loggen, sondern nur welche, die ich habe, nochmal, ja, was halb so viel Spaß macht. Deswegen war ich sehr froh, dass wir auch über das Prequel sprechen, weil den kannte ich tatsächlich noch nicht.
Wie gut.
Und deswegen, das wird jetzt alles. Und immerhin haben sie mir jetzt jemanden geschickt mit dir, wo ich, weil ich höre euren Podcast ja auch, weiß, dass du ja so ein Yakuza-Super-Kenner bist. Deswegen habe ich mich diesmal auch gar nicht auf das Spiel vorbereitet, sondern lass mir das alles von dir erklären.
Ich bin kein Super-Kenner der Reihe. Ich habe Probleme, die Dinger durchzuspielen, weil sie sich auch immer glazial hinten raus strecken. Aber ich liebe die Spielereihe und die sind eigentlich alle gut. Und das ist in einer Ära, wo Spiele sich gerne mal ausverkaufen, wo sie an Ideenlosigkeit leiden und so weiter, echt respektabel. Es ist einer der besten japanischen Exportprodukte, diese Spielereihe. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Das ist eine Mischung aus Crime-Drama mit Soap-Opera-Elementen, also eine Geschichte voller Twists und Turns und Drama und Ehre und Überraschungen und Verrat, angesiedelt eben in der japanischen Unterwelt, meistens in dieser in diesem fiktiven Stadtteil Kamurocho in Tokio, meistens mit Kazuma Kiryu als Hauptcharakter, der den Drachen der Dojima, das ist praktisch ein weißer Ritter, ein Yakuza voller Ehre, voller Muskelkraft, der sich durch jedes Problem durchprügelt, aber auch mit ritterhafter Standhaftigkeit immer das Gute tut. Ist fantastisch. Dazu ist diese Reihe in der Regel auch eine halbe Lebenssimulation, voller Nebentätigkeiten, voller Minispiele, voller Nonsens. Es gibt da unglaublich alberne Side-Stories und so weiter, in denen man sich verlieren kann. Teilweise absoluter Nonsens und wirklich für Videospiele fantastischer Humor mit tollen Timings und dann eben auch noch eine relativ dichte, kompakte, offene Spielwelt, die ein sehr authentisches Japan-Feeling bietet. Also immer schon ist Yakuza für mich auch virtueller Tourismus. Für jemanden, der schon mal in Japan gewesen ist, ist Yakuza wirklich das Spiel, das die Kulisse, die Geräusche, das Feeling einer japanischen Innenstadt mit am besten transportiert. Und das auch erstaunlicherweise immer schon, seit die 2006 das erste Mal auf der PS2 erschienen sind. Ich liebe die Reihe.
Bist du dir sicher, dass das Viertel fiktiv ist? Weil sie haben im Film an Originalschauplätzen gedreht und die sind eins zu eins wie im Spiel. Ja, entweder haben sie die dann sozusagen bestimmte Gebäude eins zu eins in das Fiktive übernommen,
richtig,
oder wie meinst
du? Also das Kamurocho im Spiel ist praktisch ein fiktiver Name, basiert aber auf so einem Kneipen- und Ausgehviertel in Tokio, das Kapuchiki heißt oder sowas. Also das ist sehr nah an der Realität.
Genau, weil das kenne ich nämlich und dann dachte ich, das sei das echte. Aber interessant.
Warst du schon mal in Japan?
Ja, aber das. Ja.
Okay, dann kann ich dir nur empfehlen, mal eins der modernen Yakuza-Spiele zu spielen, weil die halt wirklich ein tolles Feeling aufbauen.
Ich war schon mehrfach in Japan. Aber immer beruflich. Mhm. Das heißt, ich konnte immer nur dahin gehen, wo mich irgendwelche Leute hingefahren haben.
Ja, das ist das Problem, das kenne ich. Ich habe es irgendwann mal privat nachgeholt, das hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt. Auch meine Arbeitsthese, dass eine Reise nach Japan sollte man als Nerd ein Stück weit auch mal einfach mal erlebt haben. Das Land hat auch irgendwie einen sehr hohen kulturellen Impact, sei es durch Anime, Manga, durch Videospiele und so weiter und auch sonst durch die Geschichte, die Küche und so weiter. Das ist eins der Länder mit finde ich, der größten kulturellen Strahlwirkung in Civilization, ja, Kultursieg. Und das mal abzuklappern und in seiner Fremdartigkeit und in seiner Kultur mal in der Realität zu erleben, das lohnt sich. Das ist teuer, schon wegen des Flugs. Und aktuell dürfte der Yen gerade schön weich sein im Vergleich zum Euro. Vor Ort dürfte es dann einigermaßen gehen. Immer eine Reise wert. Ich werde auch in meinem Leben nochmal hinfliegen. Wahrscheinlich werde ich ja über 50 sein, bis ich das angespart habe. Aber da freue ich mich schon drauf.
Ja, man kann da in Kaufhäusern besser essen als hier in den meisten Restaurants. Und ich war in dem Kill Bill Restaurant, wo da diese Schlachtsequenz da im ersten Teil gedreht wurde. Und das Lustige ist ja, dass die immer diese Alkohol, du bezahlst halt für Alkohol und kannst dann so viel trinken, wie du willst.
Die haben so zeitlich begrenzte Flatrates.
Aber 2 Stunden, die sind immer nur 2 Stunden lang. Das heißt, du musst dich 2 Stunden lang richtig vollkübeln. Also das kann nicht gesund sein.
Aus dem Alter bin ich raus, aber ich war auch in einer so einer Kneipe. Das war am Ende eines Abends, das heißt, da habe ich keine großen Schäden mehr angerichtet, das vermochte ich nicht mehr. Aber da habe ich wirklich Leute erlebt, wie auf dem Schiff. Also Japaner, die wirklich mit Schlagseite da durchs Restaurant gelaufen sind. Also als wäre es schwerer Seegang und mein Gott, das hat Spaß gemacht auf seine gewisse Art und Weise. Aber ja, das ist ein Land, das in vielerlei großen und kleinen Details halt völlig anders funktioniert und schon das macht diesen Reiz aus. Und das ist auch etwas, was ich an japanischen Filmen mag. Ich habe schon relativ früh zu denen gefunden. Abends bei Vox früher liefen gerne mal japanische Filme. Da habe ich Takeshi Kitano kennengelernt und so eine andere Filmemachtradition, einen völlig anderen Humor, der sehr viel trockener und ein bisschen subtiler ist. Eine andere Art Storytelling, wo Sachen halt ein bisschen übererklärt werden, wo die Protagonisten manchmal für meine Lesart völlig unrealistisch handeln, weil in der japanischen Kultur ja auch sehr viel mit Respekt zu tun hat, mit Ehre, mit Erwartungen, mit übergeordnet, untergeordnet und so einer gewissen Hierarchie. Und das ist für westliche Gaumen im Storytelling durchaus ein bisschen seltsam. Und das hat mich aber fasziniert. Und immer schon habe ich da irgendwie ein offenes Ohr. Und als junger Student, in den Zeiten, wo man sich raunend selbstgebrannte CDs zugeschickt hat, gesteckt hat, da war auch plötzlich so ein gewisser Takeshi Miike-Film, ne? Ichi, der Killer, das hast du noch nicht gesehen, ist total krass. Der wurde dann auch raunend hin und her geschoben. Den habe ich mir dann auch mal reingezogen. Gar nicht so sehr wegen seiner Gewalt, sondern weil das ein ziemlich abgefuckter, lustiger kleiner Film war, ist mir der auch in Erinnerung geblieben. Und dann eben auch dieser Regisseur, Takeshi Miike, als einer, das ist jetzt kein Takeshi Kitano, mit dem ich da eingestiegen bin, sondern das ist so ein rotziger B-Star in der Regie-Riege, habe ich mir dann so irgendwie reingezogen. Ich habe nicht viele seiner Filme gesehen, aber er ist mir seitdem ein Begriff. Ich nehme an, du hast sein Werk schon weitestgehend abgeklappert, oder?
Ja, was heißt weitestgehend? Der hat jetzt, glaube ich, 103 Filme gemacht.
Uiuiuiui. Aber die bekannten.
Bei seinem 100. Film war ich bei der Weltpremiere in Cannes.
Oh.
Ja, also ich habe schon viele davon gesehen.
Mhm.
Aber nicht alle.
Ja, Visitor Q hat ja auch so einen Ruf.
Ja, genau. Also mein Lieblingsfilm, und das ist auch einer meiner Top 5 Filme aller Zeiten, ist Audition.
Ah ja, ja.
Stimmt, das ist das über Meisterwerk, was er gedreht hat.
Stimmt, das ist diese Dating-Geschichte mit dieser, naja, man könnte sagen femme fatale, der so einen Spannungsbogen, so einen ganz, ganz langsamen, zähen, aber auch morbiden entwickelt, mit dem Sack in dem Zimmer.
Klavierseiten? Ja, Klavierseiten, Körperteile abgetrennt werden und das Geräusch geht einem nie mehr aus dem Kopf.
Ja.
Erst das Geräusch, wenn es durchs Fleisch geht, so sapschend, und dann, wenn es dann an die Knochen geht.
Ja, also Gewalt ist definitiv immer so ein Stilmittel von ihm, auch so ein bisschen exploitativ und ein bisschen übertrieben. Merkt man sogar jetzt auch dem Film an, über den wir gleich sprechen werden.
Und er ist vor allen Dingen, er kennt halt keinerlei Grenzen so von dem, wie er arbeitet. Also in dem Jahr von jetzt Yakuza Like a Dragon hat er noch 2 andere Filme ungefähr derselben Größe gemacht. Also der dreht das Zeug weg, wie nichts Gutes.
Mhm.
Und er hat überhaupt kein Problem damit, erst ein Blockbuster-Budget-Film zu drehen, irgendwie so ein großes Fantasy-Abenteuer oder so. Und dann als nächstes irgendwie in 5 Tagen weggedrehtes Ding, was er bei sich im Hinterhof dreht für ein Appel und ein Ei, und dann wieder groß, dann klein, dann mittel, dann einmal Arthouse oder irgendwie so David Lynch mäßig und als nächstes den totalen Trash. Also der, es gibt, wie gesagt, das mit der Gewalt und mit dem schwarzen Humor und so, das geht schon durch, aber der produziert zwischendurch, macht der Netflix-Film und also alles, der dreht einfach weg, der ist einfach ein total drehwütiger Typ, der einfach alles wegdreht. Deswegen ist das vielleicht alles nicht 100% ausgereift, aber ich mag dieses Wilde und Schnelle und ich habe da ja so ein Herz für diese Art, dass da auch einfach mal überraschende Dinge passieren, einfach weil man mal nicht so lange drüber nachgedacht, sondern das einfach gemacht hat.
Ja, das merkt man dem an. Da ist, in seinen Filmen steckt eine gewisse Energie, so ein, komm, das machen wir jetzt. Fuck it, wenn es nicht perfekt ist, los, weiter geht's. Das mochte ich sehr gern. Ich hatte auch wirklich Spaß an der Art Filmemacher, an dem Stil der beiden Filme. Und wir reden hier über 2 Filme. Beide sind von Sega produziert. Beide haben mit dieser Yakuza-Reihe zu tun, die in 2006 eben für die PlayStation 2 erschienen ist. Nee, Ende 2005 schon. In Japan zumindest. Und die auch wirklich eingeschlagen ist. Sega hat sich da irgendwie frisch vom Konsolengeschäft getrennt und hat jetzt aber eine tolle Marke am Start gehabt, die nicht bloß in Japan populär wurde, sondern auch mit der Zeit dann in der westlichen Welt, weswegen diese beiden Filme auch mit englischen Untertiteln zu uns gekommen sind, auf Umwegen und auch heute nicht mehr so wirklich bei Streaming-Dienstleistern zu finden, aber die wurden teilweise auf das Internetarchiv oder auf YouTube hochgeladen. Also die konnte ich mir jetzt
genau da habe ich sie auch. Genau, da habe ich sie auch gesehen. Also nicht die allerbeste Qualität, aber schon gut genug, um das auch auf dem großen Fernseher zu
bekommen. Ja, und ich denke auch, das Quellmaterial war jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die höchste Qualität. Das sieht auch ein bisschen aus, als ob es auf Video gedreht ist und nicht gerade auf Film. Bin ich mir aber auch jetzt nicht auf die Schnelle nicht sicher. Ich habe auch sehr wenig Hintergründe zu diesen Filmen rausgefunden. Jetzt kein Making-of und so weiter. Da ist die westliche Welt, die ich lesen kann, also der englische Sprachraum und der deutsche, leider recht unergiebig. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen was rausgefunden hast.
Na, man kann ja einfach ChatGPT sagen, er soll die japanischen Quellen durchsuchen.
Also da weigere ich mich.
Könnte man
hast du es gemacht, ja?
So. Nee.
Na gut, sehr gut. Sehr gut. Das ist besser.
Jetzt noch mal, wir kommen noch mal auf den Anfang dieser Folge zu. Hört ihr eigentlich Folgen von anderen Menschen bei euch im Team oder habt ihr dann abends auch irgendwie gar keinen Bock mehr?
Also letzteres eher.
Ja, also hast du noch nicht viele Folgen von diesem Format gehört?
Nee.
Außer der einen, wo du drin warst.
Natürlich, ja.
Ja. Ja, also die Idee ist, dass ich zwar eigentlich Filmexperte bin,
ah, ja,
aber in diesem Podcast eigentlich immer André gut vorbereitet ist und ich nicht.
Ja,
ich gehe immer in den Podcast rein und gehe davon aus, dass wir nach 10 Minuten dann irgendwie auch fertig sind. Und dann dauert das immer über eine Stunde, weil André alles Mögliche da hat, worüber er reden möchte.
Ja, der André ist halt so ein Arbeitstier. Der André, das ist ein Pferd, das kann man totreiten, ja, indem man ihm einfach genügend Arbeit gibt. Ich hingegen, ich bin der Esel, der einfach stehen bleibt. Ja,
und, ja gut, und, dann können wir ja mal gucken, was wir heute... Das hätten wir mal machen sollen. André, wir können nachher nochmal, wenn wir fertig sind, ja, dann nehmen wir nochmal quasi meine Traumepisode auf von 10 Minuten Maximum, also so 7 Minuten, sag ich mal. Und dann schickst du die André und sagst, ja, hier, wir sind heute ein bisschen schneller fertig geworden. Und dann.
Ah, sehr gut. Ich bin hoch amüsiert, aber habe tatsächlich jetzt so ein bisschen den Wunsch, über Yakuza zu sprechen. Oder besser gesagt, Like a Dragon.
Ich auch. Vor allen Dingen über das Prequel.
Dann reden wir doch zunächst über das Prequel. Das ist auch ein bisschen eher erschienen. Das ist schon im Jahr 2006 erschienen. Und das ist ein 40-Minüter. Der ist auch nicht von Miike gedreht worden. Der hat nicht Regie geführt, sondern ein junger Mann namens Takeshi Miyazaka. Der auch durchaus ein paar andere Filme gemacht hat, den kann ich nicht einordnen. Also auch ein Umträger.
Das ist auch so ein wilder B-Filmer. Ja. Alles noch eine Nummer kleiner als bei Miike. Also so ein zweite Reihe Miike, würde ich sagen.
Und das ist auch eine DVD-Produktion gewesen, also direkt auf Video. Das kam nicht ins Kino. Und das ist ja auch ein Markt in Japan, der auch ein bisschen größer ist und der ein bisschen würdevoller ist. Also es gibt da so eine Liga von B-Movies und auch ihren Stars. Das sind auch sehr oft Filme im Yakuza und im Crime-Genre. Das ist auch gerne ein bisschen exploitativ und ein bisschen actionreich, so ein bisschen Schund. Aber hat auch viele Stars hervorgebracht und die spielen teilweise auch in Yakuza-Spielen als Charaktere mit ihren digitalen Gesichtern und Sprecherrollen, genauso wie die Yakuza-Spiele sich bei den weiblichen Charakteren, zum Beispiel in der Pornoindustrie oder in dieser weitestgehend im Erotikbereich da die Schauspielerinnen holen. Diese Spielereihe ist auch so ein bisschen in diesem Milieu unterwegs. Das finde ich auch irgendwie total spannend. Und da passt es eigentlich, dass so ein B-Movie Regisseur dann auch einfach von Sega das Mandat bekommt, mach uns doch mal ein Prequel zu unserem Spiel. Und das ist das Prequel. Das Prequel erzählt praktisch die Vorgeschichte des ersten Teils von Yakuza. Da geht es um zwei Jungs im Waisenhaus, die später Yakuza werden und die eines Tages auch eine mysteriöse Fremde, ein Mädchen mit an Bord bekommen, als Neuzugang im Waisenhaus, die erstmal gar nicht reden will, die traumatisiert ist. Und diese kleine Geschichte, die wird im Spiel, glaub, nicht so ausführlich erzählt wie in diesem 40-Minüter Prequel.
Ja, und das ist aber trotzdem überraschend. Also man würde jetzt ja denken, so Trash-Regisseur, 40 Minuten zu Yakuza, dann machen wir mal nochmal besonders viel Gewalt und irgendwie so ein bisschen trashige Action und so das, was man halt von so einer DVD-Produktion erwartet. Und das ist es ja überhaupt nicht.
Nee.
Also das ist ja wirklich höchste Digitalkunst. Also es sieht wirklich aus wie so eine billig runtergekurbelte mexikanische Daily Soap.
Ja.
Also von den Bildern her, also wirklich einfach unausgeleuchtete Videoaufnahmen.
Ja, man merkt dem wirklich den Handheld-Camcorder an, der da benutzt wurde. Teilweise auch an der Grenze seiner Zoom-Funktion, was aber geil aussieht.
Genau. Und aber es ist dann gleichzeitig so ein total melancholischer, inszenatorisch ziemlich experimenteller Film, also der da diese Kindheitserinnerungen an die stählernen Sonnenblumen im Kinderheim und die Wasserschlachten, die sie da gemacht haben, als so eine Erinnerung oder noch so eine zerfetzte, zerfaserte Erinnerung an die ehemalige Unschuld, bevor das dann da mit der Yakuza angefangen hat, die ganze Zeit so reingeht. Also ich fand, das war mehr so ein Moodpiece, so ein 40-minütiges, als dass er jetzt wirklich, also die Story wird schon irgendwie erzählt, aber es ist alles mehr Stimmung und total abgedreht, experimentell.
Ja,
einige Inszenierungssachen, wenn er da irgendwas in die Luft wirft und bevor es wieder auffängt, wird die Szene dreimal aus verschiedenen Perspektiven gezeigt, obwohl das da überhaupt keinen Sinn ergibt. In dem Moment, das ist ja schon fast Brian De Palma. Also Deswegen, ich hatte da, das war eine totale Überraschung für mich. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich fand das super.
Ja.
Kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist überhaupt nicht das, was damals die Yakuza-Fans haben wollten und wahrscheinlich wollen sie es heute auch immer noch nicht haben. Aber für mich als jemand, der aus der filmischen Richtung kommt, war das eine totale Überraschung.
Du, ich glaube auch gar nicht, dass das, dass es so sehr am Geschmack und an den Erwartungen der Spielefans vorbeiging, weil im Kern ist Yakuza, die Spielerei, ja auch eine Soap-Opera. Und soapig ist dieses Prequel. Es hat seine Dramen, es hat seine Wendungen, es hat Schicksal, ja. Und lässt aber auch sehr viele Details aus, wo der Spielekenner dann aber auch wissend nicken kann. Zum Beispiel, ne, es geht ja um dieses Waisenhaus, wo dann auch die junge Frau, deren Namen hier irgendwo steht, wenn ich runterscrollen würde.
Das ist Yumi.
Yumi, wo ich da eben dazukommt. Und da gibt's auch eine gleich wunderbar exploitativ blutige Schießereiszene, wo man, wo irgendwie ein paar Yakuza auf der Straße sich gegenseitig niederschießen und für unglaubliche Kollateralschäden sorgen. Da werden Passanten niedergeschossen, da spritzt der Kirschsaft und ein Mädchen bleibt kreischend stehen und ein weiterer Überlebender zerrt sie weg und sie ist dann jetzt traumatisiert und kommt in dieses Waisenhaus. Ne? Was dieser Kurzfilm nicht verrät, dieser Kazama, dieser Yakuza-Boss, der sozusagen da so ein bisschen der Patriarch dieses Waisenhauses ist, der hat das gebaut für die Opfer seiner Verbrechen. Also wenn er mal irgendwelche Menschen umbringt, versehentlich oder absichtlich, und die hinterlassen Kinder, dann kommen die da rein. Das heißt also auch Kazuma Kiryu, unser Hauptcharakter, sowie sein Freund Akira Nishikiyama, die beiden Jungs, die sind also auch eigentlich Opfer von ihres angebeteten Patriarchen. Aber das wissen sie nicht. Und trotzdem schauen sie auf zu ihnen. Und im Spiel betteln sie regelrecht darum, Yakuza werden zu dürfen. Das ist ja auch ein Gedanke, der ihnen in diesem Kurzfilm kommt, dass sie das eigentlich schon irgendwie ganz cool finden. Und das finde ich auch, es ist ein schönes, es ist ein bisschen ein Klischee, aber es macht echt Spaß, da irgendwie zuzugucken. Und das zu wissen,
ja, aber es
vor
ist
allen
nicht,
Dingen.
Es ist offenbar, also soweit ich das verstanden und recherchiert habe, jetzt nicht nur irgendwie ein Einfall von diesem Spiel beziehungsweise dem Film, sondern diesen sogenannten Ninkyo-Kodex gibt's wirklich.
Mhm.
Also als Yakuza bist du für die Kinder deiner Opfer verantwortlich und also werden nicht alle so handhaben, aber das ist schon ein verbreitetes Ding, dass man dann sozusagen, und gerade wenn du die, also auch wenn du sie absichtlich umbringst, aber in diesem Fall waren das ja noch Leute, die aus Versehen am Rande erschossen wurden, die Eltern, dann bist du da quasi, musst du dann da einschreiten. Das ist so ein bisschen der Yakuza-Ehrenkodex, der ja hier mitspielt. Wobei das dann schon, das wird zwar so, ist zwar eine romantische Vorstellung, aber der Film selbst ist eher so die Spätwestern-Version eines Yakuza-Films, weil das ist schon gleichzeitig ein ziemlicher Abgesang. Und dadurch, dass sich ja der Boss dann später auch noch irgendwie als alkoholisierter Vergewaltiger entpuppt, der dann alle ins Unglück stürzt.
Das ist dann ein anderer Boss tatsächlich. Dann hast du den
verwechselt. Ja gut, irgendein Boss. Ja. Irgendein Boss sozusagen. Also es wird nicht irgendwie jetzt trotz dieser ganzen Moralkodexe, die da existieren und es gibt diese alten Regeln, das wird dann schon ziemlich gebrochen und wird dann schon sehr hart.
Ja, das macht auch den Kazuma Kiryu zu so einem passenden Videospielhelden, weil er halt diese Ritterhaftigkeit besitzt, weil er im Videospiel diese völlig unrealistische Yakuza-Ehre hochhält, die eigentlich nur als Klischee existiert, weswegen auch Yakuza so ein Fantasy-Produkt ist, wo auch, glaube ich, den Rezipienten klar ist, es gibt den guten Yakuza eigentlich nicht, aber ihn zu spielen macht Spaß. Weil er hat in den Spielen so ein unerschütterliches Rechtsempfinden. Er hat ein goldenes Herz, das immer den Armen und Schwachen offen gegenübersteht. Er ist der stärkste Mann der Welt, aber er will eigentlich gar nicht den anderen Leuten aufs Maul hauen. Er tut's immer nur zähneknirschend, weil sie ihm keine andere Wahl lassen. Und das ist irgendwie, das macht so Spaß. Das ist so ein geil, simpler Charakter eigentlich, aber hat trotzdem so seine Facetten, macht auch viele Entwicklungen durch. Es gibt kaum einen Videospielcharakter, der hat mehr persönliches Drama und Trauma hinter sich als Kazuma Kiryu. Oh je, allein im ersten Spiel passieren ihm ganz viele schreckliche Dinge und das ist ja dann auch irgendwie der Plot des Kurzfilms. Das fängt an mit der Geschichte dieser kleinen Gruppe Kinder im Waisenhaus. Das geht über ihre Jugend bis hin in ihr Erwachsenenalter. Da haben wir von den Hauptcharakteren auch wirklich drei verschiedene Schauspieler jeweils in drei verschiedenen Lebenslagen, was für 40 Minuten echt ordentlich ist.
Ja, und vor allen Dingen so als Kinder sind die alle gleich alt und sobald sie dann Anfang 20 sind, werden drei von ihnen immer noch so von Leuten gespielt, die so ungefähr so in dem Alter sind, bis auf die Hauptfigur, die auf einmal von so einem japanischen Profi-Wrestler und Ex-MMA-Star gespielt wird, der offensichtlich so eher so an die 50 geht, obwohl er Anfang 20 sein soll. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen rausgerissen hat und was, glaube ich, auch allgemein sehr belächelt wird bei diesem Film.
Ja, Masakazu Funaki, der ist in den 70ern geboren. Nee, 69 ist der geboren. Das heißt, der war da schon irgendwie Ende 30. Er sieht aber älter aus und ist halt auch so ein bulliger, breitschultriger Klotz mit jetzt nicht gerade der schauspielerischen Meisterleistung. Der schaut auch so ein bisschen teddybärhaft. Der passt mir vom Gesicht überhaupt nicht. Da ist im Hauptfilm, ja, im Hauptgang, über den wir noch reden, der Schauspieler lieber. Aber er verkörpert eben diesen Kazuma Kiryu auch ein Stück weit, wie er im Videospiel existiert. Da gibt's auch eine Szene, wie er einfach auf der Straße ein paar Gangster vermöbelt. Das ist einfach wichtig. Die Szene existiert einfach im Vakuum, die wird mal gezeigt. Die hat keine Bedeutung, aber es ist wichtig für den Yakuza-Fan zu sehen, yep, mein Kiryu verprügelt Leute auf der Straße, weil das ist, was man im Spiel macht. Da habe ich mich auch sehr gefreut.
Ja, ist ein bisschen, insgesamt gibt's, wie gesagt, sehr wenig Action. Also es ist wirklich dieses melancholische Baden und immer wieder dieselben Kindheitsbilder und so, deswegen, aber einmal muss man natürlich. Wobei die Fans sich wohl ziemlich darüber aufgeregt haben, dass niemand Karaoke singt.
Richtig, das ist auch ein Teil von Yakuza. Eigentlich müsste man auch noch stundenlang in einem Mahjong Salon verschwinden und da Zeit verbringen. Und ach, ich glaube, jeder hat so seine eigenen Klischees und Sichtweisen, was Yakuza eigentlich ist und was es ausmacht. Ich bin da ganz zufrieden, bin auch irgendwie ganz happy damit, dass dieses Spiel, dieser Film auch wirklich sozusagen so ein bisschen das Intro des ersten Spiels erzählt und einen diesen Auftakt, dieses Auftaktunglück, was da passiert, nämlich, dass dann eben diese Yumi, die sozusagen dann in unseren Freundeskreis mit reinkommt, während eben Kazuma und Akira Teil der Yakuza sind und sie hängt sich ein bisschen an. Sie ran dann irgendwann von einem, in Anführungszeichen, befreundeten Gangsterboss eben entdeckt und hergenommen wird. Und der will sie vergewaltigen. Unser Boss sagt, sitz das aus, mach das nicht, halt das jetzt einfach aus. Aber Kazuma kann nicht und rennt hinterher. Aber dann hat sein bester Freund, der immer zu ihm aufgeschaut hat, dieser Akira Nishikiyama, den bereits erschossen. Und Kiryu nimmt aber die Strafe an seiner Stadt an, weil aus guten Gründen, sagen wir es mal so. Das jetzt alles im Detail auszuführen, ist ein bisschen kompliziert. Und danach, 10 Jahre später, beginnt dann mehr oder weniger der Hauptteil von Yakuza 1 und die Suche nach Yumi und der Konflikt mit Akira, der sich später eben als Antagonist entpuppt. Der war sozusagen in unserer Kindheit, in der Jugend und auch am Anfang des Spiels unser bester Freund, aber hat immer ein Konkurrenzgefühl gehabt, was auch in diesem Prequel angenehm angedeutet wird. Was im Spiel einem sehr spät erzählt wird, wird hier schon so ein bisschen geforeshadowed, obwohl der Kurzfilm das gar nicht einlöst, dass er letztendlich einer der Bösewichte sein wird, weil er sich stets in unserem Schatten wähnte und jetzt endlich selbst der große Macker sein will und nutzte die Zeit im Gefängnis, um das zu tun. Schön. Also als Kenner der Spielereihe habe ich da auch noch sogar vielleicht ein Stück mehr rausgenommen.
Ja, also bei mir war das vor allen Dingen auf der filmischen und Mood-Seite, wie gesagt. Wobei ich das schon, also dadurch, dass ich den Vorfilm geguckt habe oder den Kurzfilm, habe ich, glaube ich, den Hauptfilm besser verstanden. Wenn man das Prequel nicht guckt und das Spiel nicht gespielt hat, aber dann den Hauptfilm guckt, dann versteht man, also man versteht schon, was passiert. Aber es geht dir emotional alles völlig am Arsch vorbei. Ja. Weil, wie gesagt, wenn hier sein bester Freund, der erst im Finale auftaucht und dann 10 Sekunden, nachdem er aufgetaucht ist, jetzt vom Guten zum Bösen wird, who cares? Ich wusste nicht mal, wer das ist.
Richtig, das kann ich.
Ich wusste dann den Namen.
Das ist wirklich, das macht der Hauptfilm dann auch wirklich bewusst schlecht. Was ich noch von dir wissen will, einer dieser wunderbaren Story-Konstrukte, die direkt aus einer brasilianischen Telenovela stammen könnten, ist ja, dass Yumi angesichts dieses Vergewaltigungsversuchs und dann eben angesichts des Mordes an ihrem Vergewaltiger dann eben in einen katatonischen Zustand fällt und vor Schock die Erinnerung verliert. Ist dir das klar geworden durch das Prequel?
Ja, okay. Also so halb. Also sie ist ja, also das ist ja so ein bisschen, das ist hier, für uns ist es ja nicht immer so ganz leicht, sozusagen alle Schauspieler da auseinanderzuhalten. gerade wenn sie dann noch so geschminkt sind. Und da gibt's halt die ganze Zeit eine geisterhafte, weiß geschminkte Frau, die bei diesem Kinderheim rumhängt, aber das offenbar Jahre später, weil das die gelben Sonnenblumen sind jetzt schon völlig verrostet und es regnet die ganze Zeit und die da so ein bisschen was vor sich hin stammelt. Und dann habe ich schon verstanden, dass, also ob jetzt mit Erinnerung, ob die jetzt komplett weg ist oder nicht, aber dass sie da ziemlich sozusagen durch ist und jetzt da einfach nur noch irgendwie sich nach dieser Vergewaltigung irgendwie so an den einen Ort erinnert, an dem sie irgendwann mal glücklich war und jetzt da irgendwie wie so ein Geist da rumstammelt und rumschlendert und im Regen steht und irgendwie nichts mehr auf die Reihe kriegt. Das ist schon ein sehr tragischer Abschluss dieses Films.
Ja. Und der geht dann auch, das ist auch irgendwie, wird dann sozusagen die Szene beendet einfach mit einer traumatisierten Yumi, mit einem Kazuma Kiryu, der im Gefängnis sitzt oder gerade frisch entlassen wird. Und dann gibt's einen kurzen Text und ein Spielertrailer beginnt. Und da musste ich laut auflachen, dass es dann wirklich so ganz plump in Werbung für Yakuza endet. Also mit Spielszenen wie ein normales Spielertrailer und dann ist dieser Kurzfilm vorbei. Da musste ich wirklich schmunzeln. Also so einen plumpen Ausstieg hätte ich gar nicht erwartet.
Ich fand den nicht plump, ich fand das super. Also dieses zusammen, es ist ja so ein Multimedia-Projekt und dass das dann wirklich so ineinander überfließt, finde ich total stimmig. Und der ganze Film arbeitet ja bei den Übergängen sowieso ziemlich krass, weil immer wenn so ein Zeitsprung kommt, gibt es vorher so einen totalen extremen Freeze-Frame. Mhm. Oh, ja. Das heißt, der ist da sowieso inszenatorisch sehr, sehr auffällig. Und dann diesen Übergang in die Spielgrafik direkt rein, fand ich total stimmig.
Ja, ist dann auch verblüffend, wie nah die Spielszenen dann tatsächlich dem Film irgendwie kommen. Weil das Spiel hat ja schon auf PS2, ich habe das Original nie auf der PS2 gespielt, sondern nur das Remake, das dann schon deutlich bessere Grafik hat und realistische Gesichter und so weiter. Aber in diesem kurzen Trailer kriegt man auch mit, dass das echt nah dran ist. Da ist natürlich wird mehr Kampf gezeigt, mehr Prügeleien und so weiter. Aber eben auch Yakuza-Soap-Opera-Drama. Und das wirkt dann tatsächlich trotz der groben PS2-Grafik irgendwie ganz gut. Das ist ein witziges kleines Ding.
Das erste war auch schon Open World. Also für mich ist ja sozusagen das von dem, was ich von Yakuza gesehen habe, ist ja für mich so ganz grob GTA auf ein Viertel. Also alles dichter zusammen. Viel Man muss kleiner. Nicht so viele nur herfahren. So.
Gar keine Autos, nur zu Fuß und wirklich nur ein Stadtteil. Eine Handvoll
Straßen. Ja, genau. Aber so auch mit diesen ganzen, bei GTA gibt es ja auch Stripclubs und Spielclubs und Schieß mich tot. Und sowas gibt's halt hier auch, wo man dann reingehen kann und dann kann man irgendwie 2 Stunden lang irgendwas anderes.
Richtig, man kann einen Hostess-Club managen zum Beispiel oder Sportwetten oder irgendwelche Modellautos fahren. Es ist je nach Spiel unglaublich viel Ablenkung geboten und Lebenssimulation. Man kann da in den neueren Yakuza-Spielen in den Sega-Club gehen, also in so einer Arcade und da an Sega-Spielautomaten komplette Arcade-Games aus dem Hause Sega spielen, die da 100% mit drin sind im Spiel und sowas. Ein altes Virtua Fighter oder sowas. Das ist richtig geil. Diese Dichte an Yakuza ist toll. Naja, jetzt haben wir dieses Prequel gesehen. Ich bin zufrieden. Ich mochte auch das Filmemachen. Das hat sehr viel mit Zooms gearbeitet, mit extremen Zooms, wo auch wirklich die Auflösung der Kamera dann gar nicht mehr so hoch ist und die Schärfe gar nicht mehr so sehr. Aber das hat was, weil so ein Zoom hatte den Effekt, dass dann sozusagen der Hintergrund größer wirkt. Und da gibt's diese Szene, die auch mehrmals wiederholt wird, wie das Taxi da in der Nähe des Waisenhauses einfährt. Das mochte ich total gern. Das wird schön gespiegelt. Zweimal wird da Yumi rausgelassen. Einmal als kleines Kind, frisch traumatisiert. Einmal als erwachsene Frau, frisch traumatisiert. Hat was. Und ich mochte auch diese Kulisse des Waisenhauses mitten in der, im ländlichen, fast schon dschungelartigen Raum. Das wirkte fast schon heimelig da, wie die da untergebracht waren und das eben kontrastiert mit der Big City, mit dem Sündenpfuhl. Nice. Hat Spaß gemacht, da auch zuzuschauen, muss ich sagen. Trotz der Hemdsärmeligkeit.
Ist auch eine meiner Lieblingskino-Ähren, von vielen natürlich nachträglich verlacht. Aber so die Anfänge der des TV-Filmemachens, also digital, wo dann viele Regisseure einfach auf einmal ihre Experimentierfreude entdeckt haben und Filme gedreht haben, die man rein technisch auch als Privatperson so hinbekommen würde.
Ja.
Zumindest einzelne Shots davon. Das finde ich sehr sympathisch. Und die dann einfach so auf die Regeln des Films machen scheißen und sich überlegen, ja, jetzt so ein Freeze-Frame oder diese unscharfen Zooms und sowas, das würde natürlich irgendwie in der Hollywood-Produktion dein Produzent in die Ohren hauen. Aber bei sowas geht's halt einfach.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wie sehr Sega darauf geachtet hat oder ob die einfach gesagt haben, das kostet uns eh nichts. Also es wird super billig gewesen sein.
Ich nehme auch an. Man merkt im Film an, auch dass er offensichtlich relativ schnell produziert wurde und der hat auch nicht allzu viele Schauplätze. Also gerade die Außenszenen, da gibt's nicht so viele verschiedene. Immer wieder dieselbe Leitplanke in der Nähe des Waisenhauses und so weiter. Aber das ist echt gut gemacht. Also ich war da wirklich gut unterhalten. Das war kurzweilig und überraschend. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie weit jetzt diese Vorgeschichte erzählt wird, wie viel Plot vom Spiel da jetzt noch drin steckt. Und das war für 40 Minuten echt okay. Ich war gut unterhalten. Und hat eine Wissenslücke geschlossen. Eigentlich.
Ich habe auf jeden Fall am Anfang ganz viel mitgeschrieben, weil da immer so Daten eingeblendet werden. 1. Oktober 1995, 1. Oktober 2005 und was weiß ich. Und ich habe gedacht, ich muss das alles total verstehen. Aber so den Plot hundertprozentig durchschauen, wenn man sich damit auch nicht auskennt, ist schwierig. Sollte man aber auch gar nicht. Also wirklich, der Film ist atmosphärisch und melancholisch so super. Man kann das einfach so über sich hinweg rauschen lassen. Man muss nicht mal wissen, dass das irgendwas mit einem Computerspiel zu tun hat. Ja. Einfach so diese zu Scheitern verurteilte Kindheitsunschuld, wo irgendwie schon klar ist, okay, die haben jetzt nicht nur ihr Glück, sondern in 10 Jahren sind das alle Yakuza und ihre Leben wird da irgendwie schon ziemlich grausam werden. Das ist einfach, das haut richtig rein, fand ich super.
Ja. Und schon als 15-Jährige rauchen sie. Echt lustig. Also das Rauchen in japanischen Medien, auch in Spielen, wird geraucht ohne Ende. Da in japanischen Filmen wird viel geraucht, finde ich irgendwie ganz lustig, aus heutiger Sichtweise. Ist wirklich, da bin ich wirklich drüber gestolpert, dass die Jungs dann in ihrer Middle-Age, also in ihrer Teenager-Phase, die da auch ein bisschen gezeigt wird, wo sie langsam ihre Gefühle entdecken für Yumi, dass sie dann rauchend im Waisenhaus sitzen. Verrückt.
Wollen wir jetzt schon unsere Sternewertung geben oder wollen wir die am Ende geben für beide zusammen? Für beide zusammen, ne?
Also ja.
Jeweils einzeln, aber am Schluss. Damit die Leute weiterhören.
Ganz genau, sonst würden sie ja sofort aufhören und schon wieder die nächste Umfrage ausfüllen. Bitte weniger davon, hä?
Oder andersrum, bitte weniger davon, oder andersrum, weil die Leute spulen sofort bis zum Ende und hören sich nur das Fazit an.
Ja. Aber die,
und wenn wir dann nachher jetzt einfach die Sternewertung sagen würden und dann nachher sagen, wir sagen jetzt nur noch, wie wir Like a Dragon fanden, und wenn ihr wissen wollt, wie wir das Prequel fanden, und das ist total spannend, wie wir das fanden, dann müsst ihr jetzt irgendwie in der Mitte des Podcasts nochmal alles nachhören, bis ihr die Stelle findet.
Ich weiß auch nicht. Also Reverse Psychology und irgendwie erwarten, wie unsere Freunde an den Geräten zu Hause handeln und funktionieren, das traue ich mir nicht zu. Ich freue mich einfach über jedes offene Ohr und bin da einfach dankbar. Hallo an die offenen Ohren an dieser Stelle. Ihr seid toll.
Ja, du bist nicht so zynisch wie ich. Das ist okay.
Nee, das wäre schlimm, wenn ich noch zynischer würde. Und da bin ich schon, ich habe schon eine gewisse Grundzynik im Zynizismus in mir drin, aber das mehr darf nicht sein. Da habe ich einen gewissen Selbstschutz.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Aber kommen wir zum Hauptgericht. Kommen wir zu Takeshi Miike, ja, der B-Movie oder der umtriebige Regisseurstar darf jetzt auch mal ran. Wieder im Auftrag von Sega hat er dann im Jahr 2007 Like a Dragon oder Yakuza Like a Dragon, wie er bei uns heißt, oder im Japanischen Ryo ga Gotoku Gekijoban, also Like a Dragon the Movie, veröffentlicht. Kam raus im März 2007, ordentliche Laufzeit, Stunde 50, da habe ich am Anfang gedacht, ui, da kommt jetzt vielleicht auch irgendwie ein trockener, zäher Dramafilm auf mich zu. Im Endeffekt war das Ding, und das war meine erste Überraschung, unglaublich kurzweilig und hat es trotz der langen Spielzeit eigentlich nicht geschafft, irgendwie seine Story komplett zu erzählen. Es ist ganz, ganz witzig. Also dieser Film hat mich völlig überrascht. Ich wusste, dass er existiert. Ich habe aber sowohl das Prequel als auch diesen Film nicht gesehen und war wirklich überrascht, welche Art Film das ist, weil er vor allen Dingen direkt als so eine Art grotesker Gangster-Comedy-Film beginnt und sich so positioniert mit diesem Bankraub, und da war ich wirklich verblüfft.
Ja, also ich glaube, die wurden beide gleichzeitig gedreht, parallel. Wahrscheinlich, vielleicht wollte Sega einfach schon mal direkt was haben, während der Hype noch hoch ist, damit er nicht abebbt. Und dann dauert so ein richtiger Film halt länger. Und dadurch kam er dann halt 6 Monate später. Ne? Kam übrigens nicht gut an. Also sowohl bei Kritikern als auch bei Fans eher durchgefallen. Hat so 5,2 Millionen in Japan eingespielt, Dollar. Ist jetzt kein Mega-Flop, aber auch irgendwie nichts Bleibendes. Und es gab ja dann auch keine Fortsetzung mehr oder so. Erst jetzt vor ein paar Jahren auf Amazon eine Serie, ne? Auf Amazon Prime.
Die jetzt auch nicht so der Hit sein soll. Und aber zum Fazit und so weiter kommen wir schon. Und das Interessante ist, dass dieser Film erzählt schon irgendwo die Geschichte des ersten Spiels. Nahezu komplett. Führt zum selben Ende. Am Ende des Spiels explodieren 10 Milliarden Yen auf dem Dach des Millennium Tower. Und so viel kann ich sagen, ja, Yumi, dieses Love Interest von Kazuma und Akira, die stirbt am Ende. Die Art und Weise, die ganzen Hintergründe, wie das dazu kommt, ist im Film alles ein bisschen anders. Aber grob passt das schon. Aber dazu erfindet der Film auch noch ein paar Nebengleise, die in dem Spiel nicht existieren. Und baut so ein Gespinst aus verschiedenen Handlungsebenen auf, das ich völlig überraschend fand und das mich auch irgendwie fasziniert hat. Da gibt's die Geschichte von zwei Bankräuber.
Ja, also man kann das ja nochmal zur Einführung sagen, weil das, also dieses Genre ist ja schon, es kommt ja also im Indie-Gangsterfilm relativ häufig vor. Also was er vor allen Dingen macht, er nimmt die Handlung des Spiels und verlegt sie in eine einzige Nacht.
Ja.
Also es passiert alles innerhalb weniger Stunden, was im Spiel wahrscheinlich, weiß ich nicht, Tage, Wochen, Monate dauert, weiß ich nicht. Also alles auf einen Haufen und zeigt halt parallel ganz viele Handlungsstränge von verschiedenen Figuren, wie die jetzt diese Nacht da verbringen und was für Abenteuer sie erleben. Und die kennen sich alle vermeintlich nicht, die laufen sich mal so gegenseitig, laufen beim anderen mal so kurz durch die Episode, ne? So vielleicht Pulp Fiction mäßig. So, und am Ende kommt halt raus, dass zwischen einigen doch mehr Zusammenhänge bestehen, andere vielleicht auch nur zufällig reingeraten und im Finale kulminiert das dann alles zusammen. Ne?
Ja, genau, so wie bei Snatch, wie bei bei bekannten westlichen Filmen dieser Art. Ich fand das, man hat dem angemerkt, dass es ambitioniert war, dieses Story-Konstrukt. Der hatte hochgezielt, der Miike. Er hat es nicht so ganz die Landung hingekriegt, aber es war für mich auf jeden Fall, hat das dazu beigetragen, dass sich die Stunde 50 nicht wie eine Stunde 50 angefühlt haben. Weil die Story immer wieder zwischen den verschiedenen Handlungssträngen hin und her springt und die alle irgendwie auf ihre Art und Weise unterhaltsam sind. Und dann auch jeweils, wenn die Handlung wieder dahin springt, auch ein bisschen was passiert. Und oh mein Gott, passiert in dem Film eine Menge.
Ja, er kocht das, also buchstäblich kocht er da halt das alles hoch, weil der Film spielt halt während irgendwie der schlimmsten Hitzewelle in der Geschichte Japans. Und alle, in jeder Szene, die Leute schwitzen sich da alle zu Tode. Es wird öfter über verschiedene Klimaanlagen geredet und welche jetzt funktionieren und welche nicht funktionieren. Andauernd kommen Figuren ins Bild und bringen den Figuren Getränke. Also Getränke spielen in diesem Film eine ganz wichtige Rolle. Ein fast stummer südkoreanischer Auftragskiller, der dann mitkommt, von dem man lange nicht weiß, was jetzt dahinter steckt, weil er nichts sagt. Den beobachten wir einmal dabei, wie er irgendwie 2 Minuten lang einen Cocktail mixt. Ich weiß nicht, ob das auch ein Minispiel ist, das sie aus dem Spiel übernommen haben, aber das könnte man sich gut vorstellen, dass das sozusagen eine dieser Beschäftigungen ist, weil er auf einmal in diesem relativ schnell erzählten Film etwas ganz alltägliche so prozedural und ausführlich gezeigt wird, wo ich gedacht habe, ha, vielleicht ist das so eine Nebenbeschäftigung, wie sie
Ich sehe hier so ein Element des Spiels, denn Yakuza ist natürlich ein Videospiel und lässt sich deswegen viel mehr Zeit für alles. Ein Videospiel hat nur das hat netto viele Stunden Cutscenes und so weiter, kann also seine Story viel ausführlicher erzählen. Da gibt's im Spiel noch sehr viel mehr Nebencharaktere, ist die Story noch viel kleinteiliger und es ist wirklich wie in so einer Soap-Opera. Wenn du das schnell erzählst oder irgendwie niederschreibst, ergibt das alles keinen Sinn. Ist das alles viel zu dramatisch und willkürlich und unglaubwürdig. Aber im Verlauf von, weiß ich nicht, 20, 30 Spielstunden hast du da genügend Spaß und Storybeats und Twists und Turns, dass du da unterhalten bist. Und was das Spiel aber auch macht, ist in seinen Cutscenes sich viel mehr Zeit lassen. Und das ist ein Element, das ich in den beiden Filmen, sowohl jetzt hier in dem Prequel als auch in dem Yakuza, also diesem Like a Dragon, ein bisschen vermisse, ist dieses Auge fürs Detail, für die Körpersprache, für die Art und Weise, wie Yakuza miteinander umgehen, wie sie sich voneinander verneigen, wie ein Meeting bei denen abläuft. Das macht das Spiel relativ ausführlich, dass da einfach Leute da sitzen, sich gegenseitig verbeugen, ihre Manierismen, wie sie den Bossen Respekt zeugen, wie sie da zum Beispiel wirklich in großen Reihen wie eine Welle die Verbeugung durch die Reihen der Angestellten der Yakuza da zieht, wenn der Boss an ihnen vorbeiläuft. Und was sie auch sehr oft tun, ist einfach irgendwo sitzen und rauchen. Und das Spiel hat dann einen unglaublichen, auch technischen Aufwand, das einigermaßen authentisch wirken zu lassen. Und in dem Moment, wo jetzt hier ein Cocktail gemixt wird, hat das so einen gewissen Gangster-Stil. Da geht's und Yakuza spielt auch viel in Kneipen. Da wird viel irgendwo trinken gegangen. Da sind diverse Kneipen Dreh- und Angelpunkte der Story. Und da fand ich es irgendwie ganz passend, dass sich der Film mal 2 Minuten Zeit nimmt, um so einfach auch in so einem Gangster-Verschlag, dass da jemand stilvoll einen Cocktail zubereitet. Auch wenn man das jetzt so nicht im Spiel tut. Man ist oft genug in der Kneipe und das Spiel kennt diese ruhigen Momente, wo es einfach so ein bisschen darum geht, diese Gangster-Coolness und diesen Gangster-Lifestyle zu präsentieren. Das mochte ich. Auch wenn es diesen Typen, diesen Südkoreaner, den gibt es nicht in den Spielen. Der ist auch dazu erfunden.
Ja, also das wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen, weil das ja auch ein Star ist, ein südkoreanischer Kinostar, vermarktungstechnisch, dass man sagt, so das Spiel lief in Südkorea auch gut, dann können wir das noch ein bisschen mit reinnehmen. Ne?
Schöner Mann, ich fand, aber dieses, der hatte was, der hatte irgendwie ein ausdrucksstarkes Gesicht, der hat ja auch eine mysteriöse Rolle gespielt, also anfangs war es ein Fremder, wo man nicht richtig weiß, was er tut und wie sich das dann so langsam die Zwiebelschicht runtergezogen wird und klar wird, wer er ist und was er da tut. Der hat mir gefallen. Das war sowohl der Schauspieler hat das irgendwie sehr gut gemacht, als auch diese neu dazugeschriebene Rolle, die er da spielt. Auch wenn die jetzt nicht dem Spiel entspricht, ich mochte das.
Ja, der bringt, also der ganze Handlungssprang, der ist auch viel ernsthafter erzählt als die anderen. Das ist so ein bisschen so, als ob jetzt Südkorea mal hier so zeigt, wie das richtig geht, während die Yakuzas da irgendwie alle so merkwürdig abdrehen. So ein bisschen so ein ernsthafter Noir-Stil. Die ganzen Episoden haben sowieso sehr unterschiedliche Stile.
Sehr.
Aber dieses, was du gesagt hast mit diesen Sitzungen von den Yakuza, das ist ganz viele der Yakuza-Filme der 60er und 70er, wo ja die Hochzeit war, wo jede Woche 3 Stück rauskamen. Ganz viele davon fangen quasi damit an, noch vor dem Vorspann, dass es so eine 10-minütige Sitzung gibt, wo dann irgendwas ganz Schlimmes passiert und dann ist der Rest so, alle kämpfen gegeneinander. Und das ist halt auch immer so lange, du hast da echt das Gefühl von dem, wie die miteinander reden, auch wenn es da um Leben und Tod geht und wer jetzt mit wem in Krieg tritt, so die ganze Zeit das Gefühl, das ist irgendwie so ein Bürgertreff, wo die irgendwie die Autobahnbau da besprechen oder so, weil das alles so total formal ist und nach irgendwelchen Regeln und so. Und das ist halt immer schon mal ein cooler Bruch. Ja. Aber hier geht's halt darum, Mieke will jetzt halt alles hochkochen lassen. Also dieses... Das gibt ganz viele LA-Filme, die auch mit dieser Hitze spielen. Also es gibt ganz viele Filme, wo sozusagen die Hitze so eine dieser Hauptrollen ist, die dann dazu sorgt, dass alle so ein bisschen drüber sind, alle so ein bisschen gereizt, so, ne? Und dann schaukelt sich das halt so hoch. Das ist fast ein feststehendes Genre. Und da geht er hier auch rein mit diesem, wir haben hier eine Nacht, irgendwie alle schwitzen sich zu Tode und deswegen explodiert das jetzt halt.
Alles, diese Situation entlädt sich in Gewalt und findet dann auch mit einem Regen, in Anführungszeichen, ein passendes Ende. Hat was. Machen sie auch irgendwie ganz nett mit diesen digital produzierten Hitze-Waber-Effekten, mit Schweiß. Sehr angenehm viel Schweiß, der da zu sehen ist. Die Geiselnahme, die findet auch praktisch so ohne große Auflösung am Anfang des Films und mittendrin immer wieder statt. Das ist eher Comedy. Das wirkt, als wäre hier ein Comedy-Duo am Machen. Das sind aber keine Comedians, die Schauspieler. Einer davon hat den Vater in Visitor Q gespielt. Die sind maskiert, ja, leider mit Wollmasken, was sie am Anfang auch direkt bereuen. Dann geht auch noch die Klimaanlage kaputt und dann ist die Bank ist eh leer aus Plotgründen und die sind den ganzen Film über da in dieser Bank und es ist einfach trottelige Comedy, was sie da tun. Und es ist großartig. Und das ist auch nur eine Facette dieses Films. Die existiert da einfach. Die Polizisten sind in einem Friseursalon gegenüber, auch praktisch eingesperrt. Auch da ist die Klimaanlage kaputt und sie sind ein bisschen überfordert.
Sie ist nicht kaputt, sie läuft auf Maximum.
Ja, aber dann geht sie kaputt.
Dass diese Bändchen, irgendwann hört sie ganz auf, aber schon als sie auf Maximum läuft, diese Bändchen, die immer davor hängen, damit man sieht, ob sie an ist oder nicht, die nur so ganz leicht, mhm, ganz leicht wehen die im Wind.
Und da
gibt es ja diese wundervolle Szene, wo die Geiseln sich bei ihren Geiselnehmern dann dafür bedanken, dass sie darauf bestanden haben, das teure Essen zu bestellen.
Ja.
Weil sonst hätten sie nur billigen Fraß bekommen. Jetzt haben da alle Geiseln gutes Essen.
Ja.
Und der Polizist meint dazu nur, wenn sie etwas noch teureres bestellt hätten, dann hätte ich die Scharfschützen in Stellung bringen müssen.
Da bin ich generell, und das hat mich zum Anfang schon wirklich beeindruckt, vom Humor überrascht, wie bissig der ist, wie clever der ist und was für gute Timings der hat. Da ist auch wirklich Slapstick dabei, wenn der Friseurinhaber den Polizisten ein Bier anbietet und wie dann auch im Hintergrund die Polizeibeamten da auf diese Bierdosen starren und wirklich ganz laut schlucken und so für sich selbst den Kopf schütteln, um nicht in Versuchung zu geraten. Das ist fantastisch. Und später dürfen sie alle zugreifen. Das ist echt toll. Und das habe ich nicht kommen sehen.
Da gibt's auch diese wunderbare Szene, wo der eine Polizist, irgend so ein Streifenpolizist, dann da zu diesem Einsatzzentrale im Friseurladen kommt, sich da durch die Massen durchkämpft von Polizisten, die da einfach nur rumstehen oder Ermittlern, mhm, und dann dem Chef sagt, es ist was Wichtiges passiert. Die Geiseln haben sich alle die lagen alle auf dem Bauch und jetzt liegen die alle auf dem Rücken.
Ah.
Und der Chef dann so fragt, und?
Ja, und was noch? Ja.
Und er dann so, und er dann er sich so 30 Sekunden lang überlegt, was er jetzt noch Spannendes erzählen könnte, aber das war schon seine ganze Geschichte.
Ist gut, ist wirklich, das hat Spaß gemacht und es passt, finde ich, gar nicht so richtig zu dem Rest des Films, aber es ergibt halt so ein angenehm trashiges, hemdsärmeliges Gesamtbild, weil da gibt's noch eine andere, auch für sich sehr alleinstehende Story-Episode von einem jungen Pärchen, das über Nacht mehr oder weniger zu Verbrechern wird. Die fangen an, Läden auszurauben. Und
ja, die sind am Anfang bei aus Versehen, mhm, bei einer Prügelei in einem Baumarkt dabei oder in so einem Hardware-Store.
In Yakuza gibt es diese Läden, die sind auch schön ausmodelliert, wo man alles kaufen kann. Und da gibt es einen Don Quixote-Laden, den gibt es auch in Wirklichkeit in Japan. Und da gibt's alles. Und ganz enge Regalfluchten mit vielen Etagen, wo man wirklich alles kaufen kann. Und da gibt es sogar die Mission für Kiryu Kazuma, die Hundefutter zu kaufen, weil er gerade so ein kleines Waisenmädchen und so einen kleinen Straßenköter getroffen hat. Und so Ritter, der er ist, geht er in diesen Laden und kauft Hundefutter. Und das nimmt sich das Spiel zum Anlass, Kiryu da drin ordentlich prügeln zu lassen, irgendwelche Gangster, die es auf ihn abgesehen haben, und B, so diese Unbeteiligten, dieses junge Paar, da in Deckung gehen zu lassen, hinter der geöffneten Kasse.
Genau, und dann nehmen sie halt Geld raus und kommen dadurch auf den Geschmack und dann, mhm, gibt's so eine Bonnie und Clyde-artige Entwicklung, weil die Frau auf einmal sagt, nee, ich will jetzt mehr, und dann besorgen sie sich noch eine Waffe und dann fangen sie an, wirklich Läden zu überfallen, und das ist so ein bisschen so total überdreht, mhm, und auch eher humorvoll, mhm, aber das kippt halt total, wenn irgendwann die Motive dafür rauskommen, und es geht dann auf einmal um Abtreibung und irgendwelche Schulden und was weiß ich was alles. Mhm. Also so richtig düsterer Kram, der nach dieser karikaturesken, humorvollen Stunde, die vorher passiert, wo die mehr so geckig irgendwelche, was weiß ich, Läden überfallen, und dann wollen sie neben dem ganzen Geld, will sie unbedingt noch dieses eine ganz bestimmte Parfüm, mhm, da haben und sowas, alles eher so Jokes sind, und dann endet das so mega böse mit, mhm, dem, wenn dann irgendwann rauskommt, warum sie das eigentlich alles macht, und dass das nicht nur so eine übergeschnappte Laune war, funktioniert sehr gut.
Ja, endet auch schön tragisch, ist trotzdem irgendwie völlig entkoppelt von der Geschichte. Das ist wirklich auch eine Handlung, die wie die Geiselnahme, wie der südkoreanische Auftragskiller, die es nicht in der Form im Spiel gibt, aber die auch irgendwie wie so nette kleine in sich geschlossene Kurzfilm-Ideen oder Stories wirken. Dem Film hätte es vielleicht gut getan, wenn er sich mehr Zeit für die Hauptstory gelassen hätte, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, immer wieder abwechselnd zwischen diesen Handlungssträngen hin und her zu springen. Für mich als Zuschauer war das unglaublich kurzweilig, aber viel zu kurz kam für mich ein Stück weit Kiryu Story, also Kazuma ist ein Vorname, Kazuma Story, denn der ist dann plötzlich da. Der erzählt in einem Nebensatz, dass er am Vortag aus dem Knast gekommen ist. Er ist bereits in Begleitung von dieser, von Haruka, so einem kleinen Waisenmädchen mit mysteriöser Vergangenheit, die er aus Ritterlichkeit beschützt. Warum und wie er sie kennengelernt hat, das erzählt uns der Film nicht. Und dann läuft er mit ihr durch diese heiße Nacht und versucht, ihre Mutter zu finden. Und das ist irgendwie seine Quest. Und er hat sehr, sehr wenig mitzusprechen. Und er ist eigentlich immer nur irgendwie am falschen Ort, muss sich hier und da prügeln, bekommt hier und da einfach ein bisschen Plot gedrückt und eine neue Nebenquest, du gehst jetzt dahin und dann läuft er dorthin und mehr tut er in dem Film eigentlich gar nicht. Der hat kaum Zeit, seinen Charakter zu entwickeln und irgendwie der Kazuma Kiryu zu sein, den ich aus den Spielen kenne. Das hat mich ein bisschen
irritiert. Aber die Idee ist doch im Film, also wie ich es verstanden habe, also er will jetzt ja gar nicht mehr Yakuza sein, er hat jetzt seine 10 Jahre da vorbei, er will jetzt da diesem Mädel helfen, ihre Mutter zu finden. Aber weil halt genau parallel zu seiner Rückkehr jetzt dieses ganze Geld verschwunden ist, glauben die alle, dass er damit was zu tun hat und wollen ihn deswegen alle umbringen in diesem Viertel.
Ja.
Also der hat da keine Freunde mehr, die sind alle hinter ihm her. Und dann gibt's ja, das ist ja wohl ein absoluter Fan-Favorit, ne? Dieser Typ mit der Augenklappe und dem Baseballschläger.
Goro.
Das ist auch eigentlich so in der ersten, das ist so ein Typ, also das ist so der Gegenspieler, aber mehr so, jetzt nicht der Obergegenspieler, sondern mehr so einer, der sich halt einfach vor allen Dingen gerne mit ihm prügeln will, der da Spaß dran hat, einfach durch die Stadt zu gehen und eine Schlägerei nach der anderen zu machen, der hat da Bock drauf mit seinem Team.
Ja, das sind.
Erzählt ihnen zwischendurch auch noch so, dass sie mehr Wirtschaftszeitungen lesen müssen, nur um danach irgendwelche Leute mit Baseballschlägern zu verprügeln. Und das ist in der ersten Stunde oder sogar in den ersten 80 Minuten, würde ich sagen, so die einzige Figur, wo man wirklich merkt, das ist eine Videospielvorlage. Ja. Ansonsten hätte das auch ein ganz normaler Gangsterfilm sein können.
Ja. Goro Majima, der Typ mit der Augenblende, fantastisch gespielt, muss ich sagen, weil er wirklich diese Essenz dieses verrückten, völlig überdrehten Charakters auf die Leinwand bringt. Der Baseballschläger ist auch tatsächlich mit eins seiner Markenzeichen, neben so einem Dolch. Er hat eigentlich so eine Lederjacke mit Schlangenmotiv, die haben sie nicht ganz gut getroffen, aber er spielt dieses labile, dieses unvorhersehbare, dieses immer kurz vorm Austicken stehende, fantastisch und gleichzeitig Majima und Kiryu sind Freunde im Spiel. Glaubt man nicht, weil Majima hat halt diesen Fimmel, der ist halt schon verrückt aus Gründen, der hat unglaublich viel Trauma hinter sich, das wird in dem Prequel Yakuza Zero auch wunderbar ausgeführt. Der ist schon ein bisschen ein gebrochener Mann, der sozusagen sich so richtig reinhängt in dieses verrückte Impulsive, und der hat die Idee, also wenn jemand Kiryu umbringt, dann bin ich das. Ja, das gönnt ja niemand anderem, aber eigentlich ist er auch sein Freund, aber auch in Yakuza 1, insbesondere bei Kiwami wird das, also bei dem Remake wird das noch ein bisschen erweitert, ist er der Meinung, dass Kiryu im Knast schwach geworden ist, ja, so ein bisschen sein Mojo verloren hat, und er stellt ihm regelrecht nach und will halt immer wieder sich mit ihm messen, ihn verprügeln, um ihn sozusagen wieder dran zu erinnern, was er eigentlich kann. Und im Spiel ist es so, dass du wieder und wieder und wieder Goro Majima aufs Maul haust und er ist absolut begeistert. Hier ist es ein bisschen andersrum, hier wirkt es böser und ein bisschen antagonistischer, wie er diesem wie Goro Majima sozusagen auf der Suche nach Kiryu ist und ihm nachstellt und ihn offensichtlich umlegen will und wie er dabei auch wirklich über Leichen geht. Da werden ganze Stadtviertel zusammengeschlagen in einer wirklich absurden Straßenprügelsequenz, wo dann auch irgendwann einfach Leute erschossen werden. Da gibt's eine der absurdesten Schießereien, die ich seit langem gesehen habe, wo einfach Magazin über Magazin auf einen Tresen entladen werden und niemand kommt zu Schaden. Und nachher werden plötzlich ganz viele Leute erschossen. Das gibt's im Spiel gar nicht so sehr. Das ist ein Spiel, das kommt weitestgehend ohne Schusswaffen aus. Aber im Spiel stehen am Ende auch alle wieder auf. Und deswegen sind auch all die Schusswunden in dem Film gar nicht so tödlich, wie man es gewohnt ist.
Ja, und sie räumen auch wieder auf. Ne? Ja. Also der Film profitiert schon sehr davon, dass die an, in Anführungszeichen, Originalschauplätzen gedreht haben. Mhm. Gerade diese Szene, wo sie dann da irgendwie im Hintergrund die ganzen Ladenbesitzer nach dieser Megaschlägerei irgendwie den Müll zusammenfegen. Das funktioniert super, weil du siehst, dass es keine Kulisse ist.
Mhm.
Man kriegt schon ein gutes Gefühl für dieses Viertel, was da hochkocht, auch wenn man das jetzt nicht aus den Spielen eh schon in- und auswendig kennt.
Ja.
Das gelingt sehr gut.
Und ich mochte das. Also manchmal war toll gespielt. Es hat immer wieder für so absurde Höhepunkte gesorgt. Also ich habe diese Episoden mit ihm immer sehr gern geschaut, wie er dann eben auch wie auch so ein bisschen ein unberechenbares, aggressives, fast schon sadistisches Arschloch ist. Ausgerechnet er gerät dann an einen Masochisten. Das ist auch etwas, was am Anfang gar nicht erklärt wird. Man wundert sich nur. Und später kommt dann raus, warum dieser Informant den Majima um ein paar Informationen erpresst. Da gibt's dann, er verlangt dann halt 1 Million Yen für die Information und Majima klemmt seine Hände in irgendwie einen Schrank und haut die Tür zu und dann kriegt er die Information und dann fragt der Typ dann trotzdem für die nächste Information wieder nach Geld und das hat so einen ganz trockenen, bösartigen Humor. Man weiß selber nicht, was da los ist und später kommt dann auch noch so eine typisch, so exploitative Erklärung. Ist halt ein Masochist, der steht da drauf. Das hat mich auch so an diese, also Pulp-Fiction-Filme erinnert und sowas ähnliches. Das fand ich super.
Ja, diese ganze, was da in dem Videothekenladen im Hinterzimmer abläuft, ist alles sehr Pulp-Fiction.
Ja.
Ich hab's gleich verstanden und fand's cool, dass der Film sich traut, das nicht auszubuchstabieren. Mhm. Aber es wurde dann eine halbe Stunde später natürlich doch noch ausgesprochen. Aber auf eine ganz lustige Art, weil das kleine Mädchen dann fragt, was ein Masochist ist oder das M-Wort ist und die alle so ein bisschen die Yakuzas rumdrucksen, weil sie ihr das nicht sagen wollen.
Ja. Deppen wie ich haben das gebraucht, diese Erklärung. Ansonsten habe ich es einfach für so einen Nonsens-Gag gehalten, dass er dann seinen Fuß freiwillig wieder in die Tür legt. Also, was ist denn mit dem los? Aber es war trotzdem irgendwie, das hatte was. Ach, ich muss sagen, ich habe diesen Film durchweg als unglaublich kurzweilig und unterhaltsam wahrgenommen und war dann schon ein bisschen schockiert, als ich online diese eher negativen Rezensionen las, wo der Film ja, wenn er Glück hat, auf 6 von 10 Sternen kommt. Ich kann es verstehen, weil das strukturell und vom Plot her hinten erst recht überhaupt keinen Sinn mehr ergibt und total verwirrend ist. Wenn dann wirklich der Hauptantagonist des Spiels praktisch gar keine Sprechrolle hat, sondern praktisch einfach sang- und klanglos erschossen wird, wie einer der großen dramatischen Gegenspieler, nämlich der ehemalige Jugendfreund Kirios, dann eben erst gegen Ende ganz kurz auftritt. Sie liefern sich eine Prügelei und das war's. Das ist total seltsam. Und das ist auch alles völlig untererklärt. Und insbesondere Yumi, die Frau, die femme fatale, die im Prequel schon eine zentrale Figur ist, wie die dann wirklich eine Szene hat. Eine kurze Szene, die mit ihrem Selbstmord endet. Den auch in dieser Form.
Ja, also was in diesem Finale, ich musste das hinterher nachlesen.
Ja.
Also was in diesem Finale an tragischen Hintergründen steckt, ja.
Ja.
Das ist so Pate-Niveau, ja? Oder
ja.
So. Das ist, und nichts davon kriegst du mit und fühlen tust du es auch nicht. Also, dass sein bester Freund, für den er gerade 10 Jahre im Knast saß, weil er den retten wollte, ja, jetzt auf einmal gegen ihn kämpft, versteht man nicht, interessiert einen nicht. Es gibt auf einmal, weil er vorher so einen Heilungstrank trinkt, das ist so die offensichtlichste Anspielung auf das Computerspiel überhaupt, weil das dann wirklich, dann fängt er an, so gelb zu leuchten oder zu brennen oder blau zu brennen und der Gegner.
Das sind die Heat-Moves im Spiel. Wenn man genügend den Heat-Balken gefüllt hat, stehen einem besonders mächtige Spezialangriffe zur Verfügung und Kazuma hat so blaue Flammen um sich herum, um diesen Zustand zu repräsentieren. Da habe ich mich so gefreut, als der Film das einfach mal 1:1 gemacht hat. Fantastisch.
Ja, das ist aber, das ist das, was einen an diesem Kampf interessiert. Dieser große Verrat und was da alles hintersteckt, das kannst du aus dem Film nicht rausziehen. Und als dann diese Frau rauskommt, die dann die Mutter von dem Mädchen ist, die sie die ganze Zeit suchen, aber in Wirklichkeit halt auch noch die Yumi, die er von früher kennt, von der er offenbar dachte, dass die schon längst tot ist oder verschwunden ist oder was auch immer, das ist halt auch so ein Mega-Twist, wo du, wenn du das Spiel nicht kennst, dich fragst, ja, A, wer ist das überhaupt? B, warum sollte mich das interessieren? C, warum ist das jetzt irgendwie schlimm oder nicht? Mhm. Dass die jetzt auch die andere ist, von der ich gar nicht weiß, wer das ist oder was die beiden Figuren miteinander zu tun haben. Das funktioniert halt null.
Null. Gar nicht. Also das ist auch ein Film, den man als Nichtkenner der Spielereihe, da kann man weniger rausholen, weil man viel mehr Fragezeichen hat, weil viel mehr willkürlich plötzlich Dinge passieren, die überhaupt keinen Sinn ergeben, dass auch wirklich diese 10 Milliarden Yen in einem großen Stapel am Ort des finalen Duells einfach rumstehen, wie so aufgebaut, wie so ein kleiner Altar, ist auch total idiotisch. Das war im Spiel schon idiotisch, Aber im Film wird es auch nicht mehr erklärt.
Im Film ist, also da schon. Also das hat man schon so halb verstanden. Ja. Also die Idee ist ja, dass Yumi quasi jetzt da, nachdem sie da vergewaltigt wurde und dann als Geist an ihrem Kinderheim rumstand, dass sie sich jetzt gesagt hat, so jetzt hier Yakuza ist scheiße, ich schleiche mich da jetzt irgendwie ein oder keine Ahnung. Auf jeden Fall räume ich jetzt hier mal auf und mache die mal alle platt. Und deswegen hat sie A, das Geld geklaut, mit der Hilfe von so einem korrupten Politiker, aber das wird auch alles nicht erklärt. Der wird übrigens vom Erfinder des Spiels gespielt, in den zwei Szenen, wo er auftaucht und dann von dem südkoreanischen Auftragskiller im Flug, im Hubschrauber erschossen
wird.
Ja, also sie hat dann all das Geld geklaut und jetzt will sie halt sozusagen als verzögerter Selbstmord sich selber in die Luft sprengen mit dem ganzen Geld und möglichst noch irgendwie der Führungsetage der Yakuza.
Ja.
So als als Endstatement. Echt?
Nee, aber das hast du nicht ganz.
Für all diese Entwicklungen hast du im Film 10 Sekunden.
Ja. Es stimmt auch gar nicht. Also du hast es jetzt auch direkt nicht ganz richtig wiedergegeben, aber das ist, das sei dir verziehen, denn das ist auch im Spiel relativ komplex und widersinnig. Ich erkläre es dir mal ganz kurz. Yumi ist dann sozusagen traumatisiert, hat ihre Vergangenheit vergessen. Das hatten wir im Prequel, die weiß nicht mehr, was früher war und was passiert ist, kommt dann mit einem Politiker zusammen, hat mit ihm ein Kind, er holt sich dann aber eine bessere, politisch wertvollere Beziehung ran, das heißt, die ehemalige Beziehung und das Kind müssen von der Bildfläche verschwinden, weswegen er sie Mörder auf sie ansetzt, weswegen sie ihren Namen wechselt, weswegen sie so tut, als wäre sie bloß die Tante ihrer eigenen Tochter. Das ist ja auch so widersinnig, ja, das Spiel, das sind sozusagen so zwei Frauen, die irgendwie gesucht werden in dem Spiel, aber in Wirklichkeit sind es beide Yumi und ihre eigene Tochter weiß das nicht und hält diese Frau für ihre Tante. Was auch völlig idiotisch ist und auch taktisch zum richtigen Zeitpunkt kriegt die ihre Erinnerung wieder und es geht dann darum, dass dieser Politiker gemeinsame Sache macht mit eben unserem ehemaligen Freund Akira Nishi, Nishikayama oder so, die sozusagen das Geld der Yakuza an sich reißen und da auch ein paar andere Clans sozusagen vor den Kopf stoßen und Yumi und der alte Boss von Kazuma, die kommen dem auf die Schliche und versuchen auch noch irgendwie dieses Geld zu klauen und diesem bösen Oberbösewicht vorzuenthalten. Und im Spiel ist es so, dass es dann zu einem großen dramatischen Soap-Opera-Finale kommt, auch am auf der Spitze des Millennium Tower, auch mit diesen 10 Milliarden Yen in Bar am Rumliegen, aber da nach dem Kampf zwischen Akira und Kazuma will der Oberbösewicht dann das kleine Kind und Kazuma erschießen. Yumi wirft sich dann aber in die Pistole, also in die Kugel, ganz klassisch, und stirbt vor Ort. Und Akira in einem letzten Aufflammen von Gewissen zündet dann die Bombe, um sich selbst und den Oberbösewicht zu töten. Und das ist dann so rum gespielt. Nochmal viel dramatischer, nochmal viel komplexer. Der Film erzählt simpler, aber auch nicht unbedingt nachvollziehbar. Aber passt schon. Am Endeffekt ist dann Logik völlig egal. Es ist irgendwie, ich finde, das ist eine tolle Szene, wie dann auch wie im Spiel dann eben dieser Regen aus Geldnoten über dem Viertel in dieser heißen Nacht niedergeht und sozusagen die Gemüter abkühlt. Und das ist ein schönes Bild. Es funktioniert super.
Ist auch nochmal sehr tragisch für dieses Bonnie und Clyde-Paar,
ja,
weil sie ist offensichtlich tödlich verletzt.
Ja.
Und er sammelt jetzt aber noch das Geld auf für sie, was sie die ganze Zeit braucht, damit sie das dann irgendwie noch kriegt, bevor sie dann irgendwie in Anführungszeichen vielleicht friedlicher sterben kann. Ja.
Also der Film hat auch Szenen, die ich einfach nicht begriffen habe. Da gibt's eine ganz kurze Szene, wo der Polizeiinspektor Date, der ist so der große Ermittler, der der ganzen Sache auf der Spur ist, der Kazuma auch von früher kennt, der geht mal irgendwo in den Hauseingang und später wird auf so ein Fenster gezoomt und man sieht drinnen so ein paar Blitze und man hört Pistolenschüsse. Und das wird nicht weiter erklärt. Weiß nicht, ob du die Szene, ob dich überhaupt dran erinnert hast, ob du das bemerkt hast, ob der das was gesagt hat.
Also der hat ja dann auch, also der ermittelt dann da halt und als er dann rausfindet, was jetzt hier wohl demnächst an Bandenschlachten ansteht, entscheidet er ja auch, okay, lass mal alle nach Hause gehen. Wenn wir morgen früh wiederkommen, sind die alle tot und dann hat sich das Problem auch gelöst. So sehr zynisch.
Ja.
das hat, und danach habe ich von dem gar nicht mehr so viel mitbekommen.
Okay. Ja, also ich mochte den Film mehr als das Internet. Ich war, dadurch, dass ich grob die Story kenne, bin ich jetzt auch an den Stellen abgeholt worden, wo der naive Zuschauer längst aus der Achterbahn rausgeflogen ist. Und ich mochte das Filmemachen an sich. Also handwerklich hat mir der in seiner Amateurhaftigkeit und in seiner Schnelligkeit, wie in der offensichtlich gedreht wurde und auch mit dem geringen Budget, hat er mir trotzdem richtig Spaß gemacht. Ich mochte gerade die Kamera, die ist so abwechslungsreich und dynamisch. Die Schauspieler sind offensichtlich keine Martial Artists. Die Kamera hat immer wieder so ein paar Kompromisse gemacht, zum Beispiel von so aus einer Froschperspektive nach oben gefilmt, dass man halt nicht so viel von den Körpern gesehen hat, wenn die sich da prügeln. Die ist manchmal ganz sanft dynamisch. Da gibt's so einen langen Tracking-Shot, als der koreanische Auftragsmörder praktisch so ein bisschen seine Hintergründe erklärt. Dann ist alles ganz leise, alles ganz, ganz intim und ruhig. Und dann gibt's wieder eine wunderbare Szene, wo Majima, dieser Verrückte, der Goro, im Krankenwagen aufwacht und will, dass jetzt sofort umgedreht wird. Der war praktisch eben gerade noch halb tot, aber jetzt will er, dass das sofort umgedreht wird. Und das ist eine Szene, die hat immer wieder so Jump Cuts. Da wechselt die Kamera einfach ein paar Sekunden nach vorne und es geht weiter. Und das bringt das unterstreicht so wunderbar dieses Willkürliche und dieses Verrückte, und das ist einfach ein Stilmittel, das taucht in dieser einen Szene auf und dann nie wieder, und das habe ich so genossen. Das hat wirklich Spaß gemacht, also dass der Film auch wirklich für mich frisch wirkte und ideenreich, auch in der Art und Weise, wie er gemacht ist. Toll.
Ja, das ist dann Miekes Handschrift, also mit dem, der kennt da nichts. Wenn er in einer Szene was machen will, dann macht das halt.
Geil.
Also dieses in Hollywood, dass du irgendwie dir drei inszenatorische Elemente aussuchen kannst pro Film und die musst du dann die ganze Zeit durchziehen, das ist jetzt nicht so seins.
Nee, richtig geil. Da hat man gemerkt, da hat er gerade Bock drauf, das an der Stelle so zu machen, und feuerfrei. Und ich weiß nicht mehr, ob es das Prequel war oder jetzt auch der Hauptfilm, da verschwimmen so ein bisschen meine Erinnerungen. Es gibt doch regelmäßig, ich weiß nicht, ich glaube, das war das Prequel, so lange Überblendungen von einer Szene in die andere, wo dann halt viele Sekunden lang praktisch beide Szenen übereinander liegen, so transparent. Und das ist total weird und seltsam, aber er macht's einfach.
Nee, das war das Prequel.
Ah, das war das Prequel, okay.
Also insgesamt ist das, der Hauptfilm ist schon konventioneller, ja, deutlich konventioneller gefilmt als das Prequel. Beim Prequel, da haben die ja, das ist wirklich experimental Multimedia-Videokunst. der Hauptfilm ist schon ein echter Kinofilm.
Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt den Hauptfilm nicht neu eintragen konntest in deiner Datenbank. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Weißt du noch, in welchem Rahmen?
Ich gehe davon aus, dass ich den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Also wann auch immer der da lief.
Hattest du irgendeine Erinnerung, als wir jetzt auf dich zugekommen sind, mit dem Anliegen, über diesen Film zu sprechen? War da noch irgendwas an Vorurteilen, an Erinnerungen, an Präsenz?
Nee, ich wusste, meine Wertung von damals konnte ich halt nachgucken, aber ansonsten nicht. Also es ist jetzt auch von den Miike Yakuza-Filmen, also es gibt ja die Dead or Alive, sind das mittlerweile 3 oder 4, Graveyard of Honor, Gozu, also der hat ja eine Menge gemacht, und das ist ja jetzt schon der mit dem, der da von den Filmen am wenigsten Ruf hat, so in der cinephilen Szene. Nee, also da hatte ich jetzt keine Erinnerung mehr.
Ja. Ja, also ich für meinen Teil, ich war wirklich gut unterhalten. Das ist für mich von, welche Sternewertung geben wir denn? 10 oder 5 Sterne? Also maximal.
5, aber mit halben.
Okay.
Und 0 gibt's nicht. Also 0,5 bis 5. Also im Endeffekt ist es 1 bis 10 und dann teilst du einfach durch 2.
Also für mich als Yakuza-Fan und als Freund von so rotzigen, energiegeladenen Filmen, die halt einfach ein bisschen anders wirken, die auf Genre-Konventionen scheißen und auch einfach Bullshit inszenieren, ist das schon eine 4.
Ja, also ich bin beim Hauptfilm jetzt zwischen 3 und 3,5 gewesen beim Wiedergucken. Aber dann ändere ich das immer nicht. Dann verlasse ich mich auf die Note, die ich gegeben habe, als ich das damals in guter Qualität auf einer großen Leinwand gesehen habe. Und damals habe ich halt 3,5 gegeben. Und jetzt
das passt.
Der Rewatch im Internetarchiv zu Hause abends spät und so. Und so ein bisschen so mit dem, ich muss den jetzt gucken, weil wir morgen Podcast aufnehmen. Das ist ja, da kommt man ja, so sehr man die Filme eigentlich auch sehen will, wenn man irgendwann einen Film sehen muss, dann ist das immer so ein bisschen.
Ja, das ist wie, wenn man Spiele unter Zeitdruck spielt, weil man irgendwann die Besprechung fertig sein muss. Da beraubt man sich um Spaß.
Genau, und es war jetzt also sozusagen das mit dem Ende und so hat mich diesmal, glaube ich, schon deutlich mehr gestört, also die letzten 20 Minuten. Da passieren zwar irgendwie super spektakuläre Sachen, auch weil der Film dann mit so sagen wir mal, mäßigem CGI auf einmal anfängt, wenn da diese Helikopter fliegt durch die Stadtszenen kommen.
Völlig idiotisch, herrlich.
Ich mag ja schlechte CGI, da freue ich mich immer. Wenn das mehr stilistisch ist, also es gibt nichts Schlimmeres als fotorealistische CGI, dann kann man es auch echt drehen.
Das ist ein Meisterstück.
Das ist alles super. Ja. Aber es hat mich halt, also da steckt halt eine so tiefe Tragik drin in dieser ganzen Geschichte, die für mich 0, gar nichts funktioniert hat. Und deswegen kommen wir auf keinen Fall zu 4. Mhm. Ich bleibe jetzt bei 3,5. Während ich bei dem Prequel, das ist ja genau meins, also ich bin ja eh so ein Fan von eher experimentellen Filmen, das hat mich wirklich tiefst berührt, obwohl ich auch die Hälfte erst hinterher verstanden habe vom reinen Plot her. Aber überhaupt diese Idee, wie er dann diese Yakuza-Grausamkeiten mit diesen unschuldigen Kindheits, ist eigentlich total platt, ne? Mhm. Wir machen eine Wasserschlacht im Garten und stellen dann eine Sonnenblume daneben, ja? Also so ganz simpel, ja. Aber das hat grandios funktioniert und dieser melancholisch wilde Inszenierungsstil passte da für mich perfekt dazu. Leute, die da jetzt, sagen wir mal, nicht so viele Filme gucken oder vielleicht nur Mainstream-Filme, die werden sich auch dann eher fragen, was das jetzt soll, dass das aussieht wie ihr Urlaubsvideo von neulich. Mhm. Aber ich mag diesen Stil halt und deswegen das. Und dann auch auf YouTube, wo die Qualität so okay, aber auch nicht super ist, dann hat das nochmal mehr so ein bisschen so, was weiß ich, ist quasi wie wenn auf VHS-Kassetten die Qualität über die 20 Jahre immer schlechter wird. Ja. Ne? So haben wir das jetzt bei DV-Sachen dank YouTube auch. Ja,
oder
die Pixel werden immer weniger.
Das stimmt, ja.
Die guten wo das in HD hochgeladen wurde, die werden irgendwann geclaimed und dann laden Leute das nochmal mit 360p hoch.
Ja.
Und dann muss man sich damit zufrieden geben. Dann haben wir auch so eine künstliche Veralterung oder Verschlechterung bei digitalen Daten, die es nicht geben sollte. Aber das hat mich voll gekriegt. Also da bin ich wirklich bei 4 bis 4,5. Also
echt?
Der hat mich richtig begeistert. Ja.
Da bin ich eher so bei 3,5. Der hat mich nicht so abgeholt, nicht so ganz, aber er war schon. Nee, da bleibe ich auch bei der 4. Doch, 4. 4 ist gerechtfertigt. Das ist für mich vor allen Dingen waren die beide, die habe ich so in der richtigen Reihenfolge hintereinander geschaut, war das beide irgendwie ein großes Ganzes. Der eine so ein bisschen das amateurhaftere Vorgeplänkel, was aber storymäßig sehr viel stimmiger war, sehr viel konzentrierter, bis dann hin zu diesem Action und Nonsens und Facettenfeuerwerk des Hauptfilms, der mich aber einfach aus Fanservice abgeholt hat und ich habe halt lange keinen japanischen B-Movie mehr geschaut. Es ist Jahrzehnte her und da war ich einfach da hätte man mir, glaube ich, alles vorsetzen können. Auch viele andere Miike-Filme und ich hätte ähnlich positiv darauf reagiert. Das war wirklich einfach erfrischend, mal sowas zu sehen. Vor allem, weil ja Spiele, Filmumsetzungen gerne schlechter sind. So also einfach langweilig oder ein bisschen enttäuschend. Und in dem Film war es halt nicht langweilig.
Wir haben ja schon eine Takashi Miike Game-Verfilmung in diesem Podcast besprochen, André und ich. Und der ist deutlich besser.
Welche war das?
Ace Attorney.
Ah. Und der ist besser?
Und der ist natürlich völlig übergeschnappt, weil da zieht er ja diese ganzen absurden, da ist ja das Spiel schon so absurd inszeniert, wenn sie da Einspruch rufen und dann irgendwie alles explodiert oder so. Und das hat er halt alles 1:1 übernommen und durchgezogen. Der macht richtig Spaß.
Oh, den muss ich mir dann tatsächlich nochmal anschauen. Mir war klar, dass es so einen Ace Attorney Film gibt. Ist halt auch nicht so meine Lieblingsreihe. Ich bin da nicht so ganz warm damit geworden. Das ist so praktisch ein Anwalt Investigativ-Adventure, aber mit unglaublich viel Gelaber. Und jeder NPC glaubt, dass du hirntot bist und musst dir wichtige Dinge 5-mal erzählen, das habe ich nicht ertragen. Aber den Stil, der ist mir natürlich bekannt, dieses völlig over-the-top-Objection, die seltsamen Frisuren und so weiter. Und wenn, ich wusste nicht, dass der von Miike kommt. Und wenn der dann auch noch nah im Spiel und verrückt und unterhaltsam ist, dann kommt er jetzt direkt auf die Liste. Du hast mir beim letzten Mal, als wir über Dynasty Warriors gesprochen haben, auch irgendwie Monster Hunt empfohlen, glaube ich, als eins der großen Blockbuster-Fantasy-Action-Ereignisse des chinesischen Kinos. Den habe ich mir im Anschluss auch angeschaut und war da auch wirklich fasziniert davon. Ich fand den gar nicht sonderlich gut als Film, aber als ein Objekt des Faszinosums, als etwas Fremdartiges, als ein Film, der völlig anderen See- und Kulturgewohnheiten unterliegt, war das unglaublich spannend für mich, den anzuschauen. Auch die CGI da drin, die Charaktere, die Handlung, die Schauplätze, das war angenehm exotisch und auch irgendwie wild und einfach andersartig. Deswegen, da rechne ich hohe Stücke auf deine Tipps und werde mir jetzt Ace Attorney auf die Liste schreiben. Heißt der auch so? Muss ich nochmal kurz gucken.
Es gibt nur eine Ace Attorney Film.
Alles
also,
klar.
Ja, also der heißt auf jeden Fall Ace Attorney. Ich glaube, der hat einen Untertitel.
Gut, aber also der wird zu finden.
Ich glaube, das sind die ersten drei Fälle oder so aus dem
2012,
Spiel.
Ich habe
also
ihn.
Also wirklich, ja.
Sehr gut. Schön. Dann danke ich dir jetzt schon mal und für deinen großen Wissensschatz und für die widerwillige, aber doch unterhaltsame Besprechung mit mir zusammen. Ne?
Ja, da musstest du jetzt kurz am Anfang durch. Jetzt kommen wieder die ganzen Kommentare bei euch im Forum, dass ich ja keinen Bock mehr habe und dass ich ganz böse bin und so. Aber da muss man halt, also da muss dann, wenn andere hier was weiß ich wen schickt, da muss der da halt erstmal durch, ne?
Ja,
das also das ist das hättest du dir vorher auch ausrechnen
können. Nee,
wenn du vorige Folgen gehört hättest, was du ja nicht hast, aber dann hättest du es wissen können und hast du ja gut gemacht. Ja. Ich glaube, du hast auch ungefähr doppelt so viel geredet wie ich. Also du warst in typischer André-Manier toll vorbereitet.
Ja, naja.
Und hier war das ja gar nicht schlecht. Hier musste man ja erstmal zusammen rausfinden, was zum Teufel da überhaupt an einigen Stellen passiert ist.
Das ist wohl wahr.
Da hast du mir jetzt schon mal weitergeholfen.
Ja. Nö, also danke, dass du dich herabgelassen hast. Ja, also ich küsse deinen Ring und entlasse dich dann wieder weiter in die nächsten drei Filme, die du heute schauen wirst. Hoffentlich ist da viel Neues dabei, hoffentlich was Gutes.
Ich muss jetzt am Wochenende Schuh des Manitou nochmal gucken.
Ha.
Das ist auch wieder was Rewatch, aber wir haben nächste Woche kommen alle drei zu mir ins Büro. Bulli und Christian und Rick, die drei Hauptdarsteller. Und das wird ja so der größte Film des Jahres, neben Avatar 3. Deswegen, da muss ich mich noch sehr gut
machen die schon wieder ein. Ich bin ja völlig raus aus dem Ganzen. Wir sind gerade wirklich, also auch in Spielen, sind wir gerade in Nostalgiehausen unterwegs. Alles Alte kommt wieder. Alles, was bereits abgeschlossen ist, bekommt ein Remake, ein Remaster oder eine Fortsetzung. Neue Ideen sind tot. Toll.
Ja, gut, also das ist, wenn überhaupt, nur im Mainstream-Kino so.
Das stimmt.
Also wenn man im Jahr zehn Filme guckt, dann hat man irgendwie das Gefühl, alles seien Remakes und Fortsetzungen. Wenn man wie ich 900 Filme im Jahr guckt, dann sind da doch sehr viele neue Sachen und aufregende Sachen dabei.
Das ist schön.
Ja, aber es ist so die Zeit. Also auch, wir hatten jetzt gerade Mädchen, das Remake war von 2001 das Original. Wir haben jetzt Kanu des Manitou war 2001 das Original. Dann Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, war 97, 98. Dann Final Destination kam jetzt mit Verspätung einer, das war auch so die Zeit. Also das ist jetzt quasi so die Nostalgie-Ebene, wo sie jetzt merken, dass wir da angekommen sind. Ja. Also es sind nicht mehr die 80er. Also während Ghostbusters zum Beispiel eher so unter den Erwartungen bleibt, ist jetzt so die Leute, die jetzt Geld haben, weil sie einen Job haben und so, deren Kindheitserinnerung, das ist jetzt so bei 2001 angekommen.
Ja, es trackt so etwa 20 Jahre hinterher, ja, ungefähr. Sind ja auch die Kinofilme meiner Jugend, meiner Studentenzeit gewesen, Final Destination und Co. Deswegen fällt es mir auch gerade so deutlich auf. Und ne? Und die Supernasen, der neue Supernasen-Film, hat ja nicht geklappt, ne? Hat der Gottschalk sich drüber ausgekotzt, hat da niemanden gefunden, der den produzieren will. Sonst hätten wir den auch noch.
Ja, den hätte ich sehr gerne gesehen. Ich bin großer Supernasen-Fan.
Ja? Unironisch?
Ja klar, ich habe alle Gottschalk-Filme dieser Zeit gesehen.
Ja, ich bin ja da Gott sei Dank durch den eisernen Vorhang davor behütet gewesen. Da bin ich nach wie vor dem DDR-Staat sehr dankbar. Ich habe es versucht irgendwann als Rewatch, die liefen ja ständig im Fernsehen, unerträglich. Also einfach nicht lustig. Sehr gut.
Ja, die jetzt ist. Naja, das ist mehr so meins. Und ja. Die Karl Dall-Filme von damals.
Tante Trude aus Buxtehude und solche Geschichten. Ja?
Guck ich alles.
Ach Gott, okay, sehr gut. Dann hinten raus. Ja.
Rudi Carrell, ja, klar, also sowieso.
Ist sehr gut. Ist sehr gut. Dann ist es ja, dann haben wir. Sehr gut, dann ist.
Aber da empfehle ich dir jetzt nichts. Bleib du mal bei Ace Attorney.
Also offensichtlich im Comedy-Bereich werden wir nicht zueinander finden und der Antagonist, Christoph, ja, der Bösewicht hat jetzt ein paar wunderbare Facetten bekommen, die auch ein bisschen erklären, warum er so irre ist und so rumpelig und grummelig. Sehr gut.
Ach so, meinst du ja, okay, wenn man Supernasen guckt, dann muss man sich
richtig,
woanders
abhängen. Richtig, ganz ja. Genau, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Zumindest in meinem Headcanon fügen sich jetzt Puzzleteile zusammen. Und ach, ich glaube, wir sind schon länger fertig mit dem Podcast, habe ich den Eindruck. Wir nehmen aber immer noch auf.
Ja, ich weiß nicht, das machen André und ich auch immer so. Also bei uns ist ja ungefähr die Hälfte des Podcasts, reden wir über Filme. Mhm. Das haben wir heute schon sehr, also heute waren wir schon sehr, sehr, also du ja immer mit deinem, ja, ich würde jetzt schon nochmal irgendwie gerne auch über den Film reden. Da waren wir heute schon sehr pflichtbewusst.
Okay, ja. Naja, hat ja vielleicht auch einen Grund, warum der Filmpodcast in den Flop 5 der Umfrage gelandet ist, ne? Vielleicht wäre ein bisschen Disziplin auch gut fürs Format, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass also so, als ich die Nummer gebracht habe mit Christian Schmidt und dem Quiz und so, wo wir da ganz andere Sachen gemacht haben, die wurden bei euch im Forum schon besonders positiv rezipiert.
Ja, das muss ich Zähne knirschen natürlich zugestehen. Und hey, so ein bisschen Anarchismus ist immer gut. Und ich bin ja auch mit einem der sehr diszipliniert vorgetragenen Formate bei uns im Spieleralphabet ebenfalls in den Flop 5 gewesen, weswegen wir diese Umfrage uns natürlich jetzt nicht zu Herzen nehmen. Wir sind schließlich kein börsennotierter Konzern, der alle Vierteljahre abschneidet, was keinen Profit macht, sondern wir haben Spaß an solchen Sachen. Und ich hatte Spaß damit, den Film zu gucken irgendwie und mit dir auch einen netten Gesprächspartner zu haben, mit dem es auch Spaß machte, über Lucky Dragon und das Prequel zu sprechen. Danke dafür.
Gerne. Dann hören wir jetzt auf, ne? Ja. Leute da draußen, schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne noch 20 Minuten mehr gehabt hättet, aber Sebastian will jetzt Mittagessen. das nächste Mal vielleicht wieder mit André oder wem auch immer er dann schickt.
Dann besser.
Und schauen wir mal. Ich glaube, er dürfte an dieser Stelle jetzt auch aussuchen, was wir nächstes Mal besprechen.
Oh je.
Hat er dir was mitgegeben?
Nee,
ne? Habt ihr natürlich wieder nicht dran gedacht. Auch klar. Also lasst euch überraschen. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Ob es jetzt wieder ein halbes Jahr dauert. Man weiß es nicht. aber ist auch spannend.
Ja. Ja, also ich zucke jetzt schon zusammen, wenn der nächste Auftrag kommt, mit dir zu sprechen. Und werde das dann auch so lange wie möglich vor mir herschieben. Vielen Dank.
Gerne. Bis dann, ciao.
Macht's gut, Leute. Danke für eure Unterstützung. Danke für euer offenes Ohr. Bis zum nächsten Mal in 5 Monaten dann.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.